Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Moin, eine neue besondere Folge musste machen, alles rund um den Amateurfußball und zwar in allen Facetten. Heute war es relativ schwer anzufangen, weil der heutige Gast, den wir dabei haben, der hat sich mit dem Star dieser Sendung, Danny Piele, schon die ganze Zeit jetzt über Fußball so schnell und so intensiv unterhalten, dass wir gar keinen Punkt gefunden haben, wo wir mit dem Podcast anfangen. Ich sage hallo Danny Piele.
Guten Morgen, in Staffel 2 werden wir damit aufhören, den Star zu kommunizieren, weil der Star ist der Gast.
Das Ding ist, der Star dieser Sendung bist du, das sagst du jedes Mal, bloß weil heute einer neben dir sitzt, der sogar noch unter der Bezeichnung Libero aufgelaufen ist und genau die Statur und die Körperlichkeit und auch das Know-how hat, dir sozusagen deine Frisur zu rasieren, hast du bloß ein bisschen Angst, das ist doch alles für mich. Bleib doch bei deiner Halte. Wenn du einen Stiefel hast, dann musst du noch durchziehen. Der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, ich habe das schon gesehen, als Danny eingeblendet war, in Hoyerswerda geboren, ich glaube 1966, jetzt könnt ihr das selber aus wie alt er ist, aber ich habe bei euch gemerkt, ihr redet ja auch nur in Jahrgängen. Wenn ihr über Spieler redet, sagt ihr beide immer nur 2009er, 2006er, 2016er und so weiter. Jedenfalls ist er dann über diverse Stationen unterwegs gewesen. Zwei Sachen sind sehr wichtig. Ich glaube, Bundesliga hat er gespielt mit Dynamo Dresden und mit Cottbus hat er mal das Kunststück fertiggebracht als, ich glaube, wart ihr da schon Zweite? Da wart ihr noch nicht Zweite Liga. Nee, da wart ihr doch sogar.
Wir waren da schön aufgestiegen. Erstmal schönen guten Tag. Guten
Morgen. Warte, den Namen sage ich gleich. Wir machen das. Das ist ein Cliffhanger. Wer noch nicht weiß, wer du bist, überlegt jetzt noch.
Okay.
Sag mal, was wart ihr da?
Wir waren aufgestiegen eine Woche vorher und die Woche später war dann das Pokalfinale.
DFB-Pokalfinale
97 gegen VfB Stuttgart und als frischer Aufsteiger zur zweiten Liga leider verloren. Aber ein gutes Erlebnis, schönes Erlebnis für mich und auch für die damaligen Spieler und für vor allen Dingen für den Verein.
Da werden wir nachher auf jeden Fall noch drüber sprechen. Außerdem ist er auch als der Rettertrainer bekannt geworden für den ersten FC Magdeburg. Und er ist 10 Jahre Leiter des Nachwuchsleistungszentrums gewesen, mit der kleinen Unterbrechung der ersten Mannschaft vom ersten FC Magdeburg ein wenig zu helfen. Und deshalb bist du eigentlich hier, Rossi. Weil wir uns gedacht haben, du verlässt Magdeburg. Und wenn jemand 10 Jahre lang für den Fußball in Sachsen-Anhalt auch gearbeitet hat, und das ist ja so eine neuralgische Stelle, so ein Nachwuchsleistungszentrum, rum. Da kommen junge Spieler hin, die sollen entwickelt werden, dann versucht man die in den Profifußball zu entwickeln und wie das alles funktioniert, was da gut gelaufen ist, was man besser machen kann, wie die Zukunft aussieht, darüber wollen wir mit dir reden. Und natürlich auch noch so ein paar kleine Anekdoten. Und das Wichtigste ist aber, Hossi, Danny war es ganz wichtig zu wissen, ob du ihn als Fußballer auf dem Schirm hast. Das hat er mir gestern noch.
Ey, spannend,
ob man sich an mich als Spieler erinnern kann. Kannst du dich an Danny erinnern?
Ne, ich weiß, dass er zum Schluss in Barling gespielt hat, jetzt in Schönebeck und glaube in Halberstadt war er auch zugegen. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, das habe ich dir dich vorhin schon gefragt. Ich glaube, er hat auch eine schwere Verletzung gehabt, ne, mit einem Kreuzband, glaube ich, ne, wenn ich da richtig liege.
Weihe,
genau. Und ja, man kennt sich, man sieht sich und er ist mir ein Begriff. Ja. Du hast was Verkehrtes erwähnt, also ich bin nicht in Hoyerswerda geboren, ich bin in Wittichenau geboren, weil damals die Krankenhäuser waren überfüllt in der Kleinstadt.
Ach so, echt? Dann musst du den Wikipedia-Eintrag dringend irgendwie verbessern.
Aber das muss da drin stehen.
Ja, also es steht geboren, 66, Hoyerswerda. Okay. Der Musiker in mir hat sofort gesagt, ob der den singenden Baggerfahrer jemals gesehen hat in Laich. Hast du was mit Gerd Gundermann zu tun gehabt?
Der war ja aus der Stadt.
Wie genau, deshalb?
Ja, aber so... Begriff ja, aber zu tun hatte ich nichts mit ihm.
Wahrscheinlich auch nicht deine Musik, oder?
Nee, meine Musik nicht. Meine Schwiegermutter hatte mit ihm irgendwie Kontakt und kannte ihn auch persönlich.
Nicht, war ich Hoyerswerda auch mal eine relativ gute Regionalliga-Truppe? Konkurrent vom FCM?
Die waren in der Oberliga damals, in der DDR, zu DDR-Zeiten, zweite Liga, auch Pokal gespielt gegen 1. FC Magdeburg, 15.000 Zuschauer, ist ja so entstanden aufgrund des Gaskombinates, die Stadt auch, waren ja viele, die dort sich angesiedelt hatten und dort gearbeitet haben, ich auch, meine Lehre dort gemacht, früh um 4, erste Welle mit dem Bus rübergefahren und dann mittags durfte ich nach Hause. Hab dann trainiert dort. Also es war eine schöne Zeit auch da, auch unter professionellen Bedingungen vor der Wende. Ja, und dann ist es eben, jetzt sind sie, glaube ich, Sechstligist, Siebtligist. Mein Bruder macht die mit meinem ein Sohn, der andere Sohn spielt noch.
Stimmt, du hast zwei Söhne und über den einen stand auch geschrieben, dass er für dich sogar teilweise als Scout gearbeitet hat.
Ja, da war die 10 Jahre hier an meiner Seite und hat immer die Dinge dann in unserer Region so ein bisschen abgedeckt und geholfen, da Talente zu sichten und uns als NEZ mit unterstützt in der Funktion.
Wie ist denn deine Gefühlslage? Also heute, Tag der Aufzeichnung, ist ja quasi auch der Tag, an dem du noch eine kleine Party hast, wo du dich von den Leuten verabschiedest, mit denen du eng gearbeitet hast und so. Es ist nicht wirklich der letzte Tag, aber es fühlt sich ja wahrscheinlich dann doch so an. Wie ist die Gefühlslage bei dir?
Ach, mittlerweile bin ich ganz gut mit mir im Reinen. Es war sicherlich, wo man mir das dann so zwischen Tür und Angel das erste Mal mitgeteilt hat, war ich dann schon...
Mitgeteilt hat, dass du gehen sollst.
Nur, dass man eine Veränderung vornehmen möchte. Und das war dann schon nicht so ganz so einfach, muss man schon sagen. Weil ich denke mal, wenn du 10 Jahre hier in dem Verein verschiedene Positionen begleitet hast, hängst du da schon dran, auch an die Mitarbeiter, an die Trainer. Ne, sind ja viele Hauptamtliche mittlerweile, auch Ehrenamtliche und die Spieler, da hast du ja eine Beziehung aufgebaut. Oder die Menschen, die heute Abend auch da sind, sei es die Direktoren oder die Psychologen oder viele Menschen, die uns Sponsoren, die uns eben auch unterstützt haben in wichtigen Momenten. Und konnte Dinge dann aufarbeiten und mittlerweile, es ist ganz vernünftig und war gestern schon emotional. Da war die U23, die haben so eine kleine Feier gemacht. Oh. Da haben sie ein paar Dinge gemacht, das ging mir schon nahe und wird sicherlich heute nochmal so sein, weil ich so bin. Weil, da gibt es schon vielleicht wahrscheinlich wieder ein paar Tränchen. Aber das gehört dazu und dann, das muss man halt akzeptieren. Die Art und Weise, die hat mir einfach nicht gepasst, muss man klar sagen. Und das macht man nicht so, das kann man anders regeln. Und dann muss man sich sicherlich auch, sollten die Entscheidungsträger sich dann eben auch mal hinterfragen, ob man mit Menschen in der heutigen Zeit, dass man das nicht anders erklären kann oder anders bewerkstelligen sollte.
Geht's nicht um den Fakt an sich, einen anderen Weg gehen zu können, sondern um die Kommunikation?
Ja, das ist, sag ich mal, wenn man sowas vorhat, man hat ja den Prozess jetzt so gesehen, also es war ja Thomas Hossmann Entscheidung getroffen und wir sind ja bis letzte Woche noch, war niemand, der dann eben präsentiert wurde. Und diese Dinge, die dann eben auch gelaufen sind jetzt die letzten Wochen, das war sicherlich nicht ganz so einfach, auch für mich, weil ich den Prozess weiter begleiten konnte und trotzdem immer nur Empfehlungen gegeben habe. Aber für die Leute, die dort in den Startlöchern stehen, waren ja auslaufende Verträge und von Trainern und diese Kommunikation war einfach für mich ungenügend, muss man klar sagen. Und das macht man einfach nicht, weil Dinge müssen ja weiter vorbereitet werden. Und wie gesagt, es ist schön, dass Carsten Müller das eben jetzt auch macht, ne, zur neuen Saison. Der hat mich ja damals auch geholt als U19-Trainer. Und wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt, weil wir uns auf Tagungen getroffen haben. Aber dieser Prozess muss oder sollte, wenn es wieder so ist, muss der anders laufen.
Man konnte das ja beobachten, also viel, mit dem man gesprochen hatte. Da war die Situation ja von dem ganzen Silo oder wie ich nenne, von den ganzen Trainern halt aber komplett unklar, wie die neue Saison gehen. Ja? Also es gab keine Gespräche, wie es weitergeht. Ja? Ich weiß nicht, wie der Umzug dann lief, der U23, die ja auch aus dem EV raus sollte in die GmbH. Das muss ja auch mit begleitet werden und da muss ja auch ein NLZ-Leiter drauf kommen. Aber wenn du, wie läuft denn das ab? Du bist als NLZ-Leiter ja relativ lange aktiv gewesen. Ob du jetzt einen unbefristeten Vertrag hast oder befristeten, das lassen wir mal dahingestellt. Dann kommt jemand zu dir und sagt, wir planen neu und dann ist das so als Entscheidung getroffen worden. Ist das denn aus eher so quasi von einer sportlichen Leitung des Gesamtvereins getroffen worden oder von einer Geschäftsstelle?
Ja, die Entscheidung hat einer getroffen, das ist Ottmar Schork.
Punkt. Okay. Also, hab mich jetzt mal so interessiert.
Ja. Und wer hat mit dir geredet?
Ja, Ottmar Schork dann und Marius Sowieso war da am Tisch und Tom Heinzmann. Ich sollte mir dann so überlegen, kann ich noch in dem Fall ein was machen oder habe ich eine?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ob man
aber das ist ja, das ist ja nicht mein Thema. Also sollte nicht mein Thema sein. Also wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man in dem Gespräch mir Vorschläge gemacht. Und ich bin oder ich war noch nie ein Bittsteller oder jetzt sozusagen okay, na ja, dann mache ich das oder das. Also wenn das gewollt wäre, hätte man das so. Das meine ich ja in dem ganzen Prozess. Man trifft eine Entscheidung. Und die Scheidung ist legitim, weil der Verein ist das das wichtigste Gut, das habe ich immer betont. Also da das ist das, der entscheidet oder die handelnden Personen. Und dann, wenn man das wirklich wollte, Thomas Hossmann irgendwo weiter in dem Verein zu sehen, dann hätte man sofort irgendwie auch sagen können, ne, überlegt man das oder jenes. Also das ist da nicht mein Thema oder meine Aufgabe. Ne? Und das meine ich ja. Und du hast ja trotzdem dann bis heute die Dinge mit begleitet. Also es müssen ja Mannschaften bestückt werden mit Spielern. Ich war noch in oben an der Küste, weil wir aus Greifswald oder aus Neubrandenburg oder Schwerin Jungs holen, mit den Eltern gesprochen. Dieser Prozess musste ja weitergehen. Ne? Und ja, und trotzdem war ein Vakuum da. Und das sollte, es war schon für uns alle, oder vor allen Dingen für die Trainer, die so, was du gerade gesagt hast, Danny, in den Startlöchern standen oder wo mit Gespräche, war das schon, ja, nicht ganz so einfach.
Eine krasse Nummer, wir werden auch gleich darüber weitersprechen. Ich will nur kurz erklären, natürlich werden wir heute sehr oft auch mal den Profifußball besprechen, werden nicht eine reine Amateur-Fußball-Halligalli-Sendung machen, wie Danny sie mit mir machen muss, weil ich von anderen Sachen keine Ahnung habe. Übrigens, sehr danke, dass du dich immer zu mir dann herunterbegibst in die Kreisliga-Niveau. Aber wir sind der Meinung, dass erstens mal Hossi so eine Art Denkmal verdient hat, beziehungsweise so eine Art Abschied auch für uns im Podcast, weil wir halt Berührungspunkte hatten auch miteinander. Und zum Zweiten ist es, glaube ich, auch spannend, da so hinter zu gucken. Und wir hoffen, dass wir so alle möglichen Fragen, die ihr vielleicht auch habt, wenn ihr hierzu zuhört, dass wir die ähnlich fühlen und dann auch weiter und richtig stellen. Die erste Frage, die ich eben schon hatte.
Ich unterbreche dich jetzt einfach mal.
Ja,
und der Output von Amateurfußball ist ja trotzdem da.
Also ja.
Ich weiß halt, ich kann mich erinnern, dass wir zu meiner Zeit im Barleben, glaube ich, regelmäßig Spieler aus der U19 bekommen haben, die top ausgebildet waren, die den Sprung nicht in die Profimannschaft gemacht haben, weil es damals, glaube ich, keine U23 mehr gab. Und dann halt beim Oberligateam, damals Barleben oder Sandersdorf, Bernburg, der Output von Amateurfußball war trotzdem da, weil so wie es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so krass ist, weil viele Spieler, wie du sagst, aus Greifswald kommen, Schwerin, die dann wieder zurückgehen in die Region, wo sie herkommen, war es zu meiner Zeit noch ein bisschen mehr oder anteilig mehr, dass die Spieler dann wieder in ihren Heimatverein gegangen sind, wenn sie ihren Sprung nicht geschafft haben.
Klingt so, als hätten die immer nach so einer Saison bei euch Schlange gestanden. Wer wird denn aussortiert?
Das ist so, das war faktisch.
Naja, das war schwierig dann, was Danny sagt. Also ich war ja parallel dann, Carsten ist ja 2015 nach Aue gegangen, war ich ja 19 Trainer und NLZ-Leiter in Personalunion. Und das Thema ist gewesen, was machst du nach der U19 mit den Jungs? Und wie es Danny gesagt hat, das war dann auch so, du hast ja eine Beziehung auch als Trainer oder du hast ja, du hast sie begleitet in der Schule mit schulischen Sachen, mit pädagogischen Dingen und dann, was machen sie? Die sind ja gut ausgebildet. Auf der einen Seite hast du dich dann ans Telefon geklemmt und hast geguckt, wo können sie weiter Fußball spielen? Wo können sie vielleicht auch in Magdeburg studieren? Und die andere Seite war, wenn du jetzt unser Trainerteam siehst, sind ja viele Jungs, die bei mir bis U19 gespielt haben, in der Bundesliga. Plewa, Pöllmann, Max Heidel im Tor, die sind ja dann auch, haben ihren Weg jetzt auch im NLZ gegangen, weil sie auch, wo ich immer gesagt habe, naja, das ist, sie kennen die Abläufe, sie waren selber in einer Sportschule und können den Jungs sicherlich auch was beibringen. Aber das war das Komplizierte, ne, mit die Jungs dann, weil in der U19 dann auch der Cut kam. Ne? Und das ist jetzt anders. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir dann eben auch mit Hilfe des Verbandes, Danny war ja dabei, die vielen Gespräche, die wir geführt haben, musstest du ja auch die Mannschaften aus der Verbandsliga hier abholen damals. Und dass wir eben diesen Zwischenstepp, diese U23 eben installieren konnten. Aber das war schon nicht so ganz einfach damals, die ersten Jahre.
Also gerade dieser Step mit der U23 hat das ja für extrem wichtig, jetzt mal unabhängig davon.
Erklär mal für die jetzt nicht wissen, was also damit gemeint ist.
Letzte Saison hatte aufgrund einer Regelung die FCM die Möglichkeit, eine zweite Mannschaft, eine U23 in der Verbandsliga zu parken oder an den Start bringen zu lassen oder zu können. Und da wurden die Vereine in meinen Augen aber sehr sauber mitgenommen und wurde halt eine Entscheidung getroffen vom Verband. Da steht man auch dazu, weil der Weg für den Fußball da einfach vorgegeben war. Was mich aus sportlicher Sicht natürlich da ein bisschen verwundert hat, war, Es war halt immer so dieses Modell angepriesen. U19 kommt raus, geht in die U23, Verbandsliga, sammelt Erfahrungen und so weiter. Und dann hat man in diesem Jahr tatsächlich aber mitbekommen, und das mache ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach nur, was wirklich passiert ist, dass wirklich so gefühlt 90% der Spieler, die dann kamen in diese Verbandsligamannschaft, Stuttgart 2, Luxemburg, Schweiz, Dresden etc. Und da fragst du dich natürlich schon, okay, ist es jetzt das, was wir gemacht haben? Aber jetzt sieht man ja, es gibt ja tatsächlich jetzt viele Spieler, die jetzt gerade in der Oberliga sind, da wo der FCM ja dann auch hingehört oder hin wollte, sofort, dann sieht man ja, dass jetzt der Nachwuchs auch eingebunden wird. Aber in dem ersten Jahr war es halt schon schwierig. Ja?
Hat natürlich auch einen Hintergrund, Danny, weil das war schon kurios. Also die Berater, viele Spieler haben ja auch einen Berater und die sagen, naja, wo ist die Perspektive? Ne? Wo ist die Perspektive? Ihr habt Kilometer 23 und wir gehen jetzt nach Mainz oder keine Ahnung, nach Köln oder Werder Bremen etc. Und dann hast du diese U23 installiert und da war ein Spieler bereit, in die Verbandsliga mitzugehen. Und das war das Thema damals. Und das war dann schon auch schwierig. Auf der einen Seite haben sie immer rumgeheult und wo haben wir nochmal den Zwischenstopp mit dieser U23? Wo haben wir die Perspektive beim Verein? Und dann sind die irgendwo in die Premierliga gegangen oder irgendwo anders hin und wollten nicht diesen Weg unter professionellen Bedingungen auch in Magdeburg. Also das war ja dann schon diese U23 auch zu installieren. Ja? Und da die haben dann auch 9 und 14 Uhr trainiert.
Wahnsinn.
Ja? Die haben dann eben auch hauptamtlich Trainer gehabt etc. Also wir haben es dann schon so bestückt. Aber die haben für sie war es eben diese Verbandsliga.
Bei ihnen die Liga zu publik war.
Das war das Problem damals, das war fürchterlich.
Aus Beratersicht sagst du dann natürlich auch, na gut, okay, jetzt ist die Perspektive zwar da, dass eine zweite Mannschaft da ist, die erste Mannschaft spielt aber zweite Bundesliga. Dazwischen liegen, ich habe jetzt nicht gerechnet, irgendwie 3-4 Ligen. Ja. Und das ist der Sprung natürlich auch extrem hoch. Und guckt denn der Trainer der ersten Männermannschaft tatsächlich in die Verbandsliga, was da passiert. Ja. Ich glaube, in dem Jahr war glaube ich, Hector Hing kurz davor, irgendwie ein Debüt zu haben. Man hat sich ins Kreuzband gerissen.
Kreuzband gerissen, genau.
Also das war ein talentierter Spieler, Verbandsliga, der wirklich da auch, also wie alle irgendwie 15 Tore geschossen haben. Ich glaube, FCM hat doch 130 Tore geschossen in dem Jahr. Hat da alles grün und blau geschossen. Aber der Sprung ist halt extrem hoch. Und ich glaube, jetzt mit der Oberliga ist das halt der richtige Schritt, weil man jetzt auch sieht, dass gerade auch jetzt durch die Zeit, dass man den Aufstieg jetzt nicht realisiert hat im ersten Jahr, was alle dachten, was aber intern wahrscheinlich dann doch nicht das Ziel war, wie man zumindest liest, schafft man es jetzt natürlich, da junge Spieler mit zu installieren. Ich glaube, in den letzten Wochen waren ja auch ein paar U19 Spieler mit dabei.
Ja, U17 Spieler auch und aber permanent auch U19 Spieler im Kader. Und wir hatten es ja im Vorfeld schon, du hast dann gesehen, dass die Anpassung dann eben vollzogen worden ist und die haben ja in den letzten Wochen auch gespielt. Und das ist dann das Entscheidende, dass sie eben dort das gute Training haben und U19 noch spielen konnten. Und zum Schluss, aufgrund der Personalsituation, haben eben auch viele gespielt. Und da siehst du schon, dass es möglich ist. Und das kann nur der Weg sein jetzt hier.
Klingt so im Nachhinein betrachtet, wenn ich euch beiden jetzt zugehört habe, dass es misslungen ist, anständig zu kommunizieren, oder es misslungen ist, zu kommunizieren, dass es halt so ein Übergangsjahr oder vielleicht zwei Übergangsjahre gibt bis dahin. Also
das misslungen würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass das Ziel war. Ich kaufe das. Ich glaube, damals war Mario sowieso mit dabei bei der Präsentation und auch Ottmar Schork.
Sind dann die Berater zu doof gewesen oder
ich
zu?
Ich glaube schon, dass man da vielleicht, naiv klingt jetzt auch böse, aber ich glaube schon, dass man das gewollt hat, was man auch gesagt hat, dass man junge Spieler aus der Region damit reinnimmt, was für mich immer ein Irrglaube war. Und da stehe ich auch heute zu. Es wurde kommuniziert, dass die Spieler, die es dann in dieser vermeintlichen U23 nicht schaffen, auch in der Oberliga nicht schaffen zu spielen oder den Sprung in die zweite Liga schaffen, dass die dann zurück in ihre Vereine gehen, wo sie herkommen, in die Amateurvereine. Mhm. So muss man sehen, dass da manche Spieler aus Burg? Ja, aus Burg. Wenn zum Beispiel ist, die gehen halt dann nicht zurück. Egal, ob die in der Oberliga den Fuß fassen oder Verbandsjahr, die werden nicht zu dem Dorfverein, in die Kreisliga oder Landesklasse zurückgehen.
Weil die unter den professionellen Bedingungen dann bei einem anderen Verein
irgendwo. Die werden, solange die 3, 4, 25 sind, das auf die Karte setzen. Und dann werden sie halt irgendwo bei einem anderen Oberligisten oder Regionalligisten das probieren. Ja. Und ich glaube, da hat man ein Stück weit ein bisschen in einer kleinen Blase kommuniziert. Meine Wahrnehmung, als ich damals vereinsvertretend war.
Mhm. Also, sie hat in mir Sicht. Hat sie gespielt? Die Muskeln haben gerade so ein bisschen gespielt. Waren deine Gedanken?
Nee, ich überlege gerade, also wie ich jetzt, also das war schon, wie gesagt, das war schon nicht ganz so einfach, das dann so diese Mannschaft so zu bestücken, Es waren am Ende junge Spieler, aber die sind aus von Dynamo Dresden 04er, dann das waren ja damals der 04er Jahrgang von Dynamo Dresden oder aus Chemnitz oder von RB Leipzig, das waren wirklich junge Kerle, aber das Problem war, dass unsere eigenen Jungs, die sich immer eigentlich in der Vergangenheit beschwert haben, da eben einen anderen Weg gegangen sind, und das ist halt die Problematik gewesen, und jetzt siehst du ja, die gehen durch, die kriegen Anschlussverträge, und das muss ja der Sinn sein. Und diese ein, zwei Jahre dann eben auch da zu gucken, geht der Weg dann eben in Richtung Profifußball oder ja, wie gesagt, dann irgendwo wieder woanders hin.
Hat dieser wackelige Anfang mit dieser U23 was damit zu tun, dass oder wird dir das auf den Zettel geschrieben unter Umständen? Hast du da den Eindruck? Hat das was damit zu tun, dass das jetzt so läuft, wie es läuft?
Also das Thema ist Local Player. Local Player sind halt haben wir ein Thema. So, aber das Thema kann ja nicht an Thomas Hassmann hängen, sag ich. Local Player, der eben prädestiniert gewesen wäre, der ist vorher nach Sandhausen gegangen. Und da muss man sich hinterfragen, warum ist das passiert? Das war ja für uns als NLZ der Spieler gewesen, wo ein Aushängeschild gewesen wäre, wo man gesagt hat, der geht von der U15 über die U23, der war U19-Spieler, der war im Trainingslager bei den Profis. Und wir haben die nicht hier gehalten. Und das wäre für alle Spieler, die nachkommen, für die nächsten Jahre, Leuchtturm gewesen. Und da muss man sich hinterfragen.
Das wäre der Matze Musche für den FCM gewesen.
Ja, im Prinzip. Und es hängt ja im Fußball dazu, du gesagt hast, Local Player, um es kurz zu erklären, du brauchst das halt, es ist eine Bedingung, wenn du im Profifußball aktiv bist, als Zweitligist, dass du, wie viele Local Player, ein, zwei?
Vier.
Vier sogar.
Kannst die Jungs auch ausleihen, aber du brauchst vier Jungs, die eben mit der U15 bis zur U21 eben ausgebildet wurden im Verein, und das wäre für alle das Aushängeschild, und da muss man sich hinterfragen, warum passiert uns das, dass Richie Meier eben nach Sandhausen wechselt. Und da muss man sich hinterfragen.
Mega Magdeburger Fußballername.
Richie Meier?
Ja.
Mega. Ich habe ihn spielen sehen, aber das war echt für einen Verbandsliga.
Warum ist er denn gegangen? Wie ist denn deine Theorie?
Ja, das ist, wie gesagt, das ist schwierig jetzt hier auch zu erläutern.
Ja, okay.
Aber ich darf das ja.
Sag mal dann, okay, Danny hat immer sehr viel Ahnung. Willst du mal Dannys Variante hören, um zu lachen?
Also ich glaube, auch ein Grund war der finanzielle Aspekt. Bin ich mir 100% sicher.
Das Problem ist jetzt, kann Thomas nichts sagen.
Also das soll er auch nicht. Es war nur eine Aussage.
Also da, was meinst du denn damit? Hör mal jetzt die Finger in die Ohren, hat meine Mutter irgendwie gesagt. Ja. Du meinst also, dass, warte, das kann man ja in zwei. Hatte der FCM aus deiner Sicht, Danny, keine Chance, weil Sandhausen zu viel Geld geboten hat, oder wollten sie nicht?
Ich würde es anders erklären. Ich möchte da kein Urteil drüber, oder mir ein Urteil erlauben. Aber jetzt kommst du als U15-Spieler, als gebürtiger Sachsen-Anhalter, in die U17, U19, U23. Jetzt geh mal in deine berufliche oder in meine berufliche Laufbahn zurück. Kommst du als Auszubildender in eine Position und steigst immer weiter auf, wirst du anders bezahlt als jemand, der von außen kommt. So. Jetzt kriegt er einen Vertrag als Außenstehender bei Sandhausen oder Angebote. Er hat ja auch noch Angebote, glaube ich, Stuttgart 2 und Bayern 2. Irgendwie so habe ich es immer gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Externer Impuls für den Verein. Die werden alles tun, um den Verein zu, um den Spieler zu holen. Und jetzt hat man vielleicht einen Verein, der vielleicht eine super Perspektive gibt. Und ich glaube, die sportliche Perspektive war zu 110% in Magdeburg da. Würde ich als Außenstehender sagen. U23, zweite Bundesliga. Er war im Anschlusskader. Er stand überall auf dem Zettel. Und hat dann vielleicht aber ein Angebot bekommen, wo jetzt nicht die größte Wertschätzung da war. Und dann stehen da vielleicht 40% mehr auf dem Zettel bei Sandhausen, plus die Option, in der dritten Liga auch mehr zu spielen.
Kann um sich für Höheres zu empfehlen.
Und wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt nur seine Statistik neulich gesehen, viel verkehrt hat er nicht gemacht.
Nein, also der ist als Spieler, der außen aus der U19 rausgegangen ist, hat er viele Spiele gemacht, hat auch Tore dort geschossen und hat auch diese Wertschätzung gehabt. Ich sage, du musst halt solche Spieler, wo du ganz genau weißt, die haben eine Perspektive in dem Verein, die hast du entwickelt, die musst du halt im Oktober oder so festzurren, wenn der Vertrag ausläuft. Punkt. Ja. Das weiß jeder um die Qualität, und sowas sollte uns nicht öfters passieren.
Ich versuche einen Perspektivwechsel, ohne Ahnung. Oh Gott, ob ich das je schaffen werde.
Wie immer.
Könnte es sein, dass eine Angst auf der anderen Seite, also auf der Seite derer, die das Angebot machen mussten, dass eine Angst besteht, dass man quasi damit so eine Art Domino-Effekt erzielt bei anderen Also wisst ihr, was ich meine? Dass man einem solchen Spieler, wie ihr jetzt gerade gesagt habt, halt das Angebot macht, dass die anständige Wertschätzung, in welcher Form auch immer, und dass dann alle ankommen, weil die Berater sind ja auch Ratten. Also tut mir ehrlich, also, kein persönlich an dich, aber die sind ja richtig fies unterwegs.
Du hast doch den Spieler und der Spieler hat eine gewisse Qualität.
Ja.
Und ein anderer Spieler, der kann, wenn er die Qualität nicht hat, ist doch logisch, dass die sportliche Leitung das so entscheidet.
Und soll sie ihren Job machen, sagst du.
So, und der hat es verdient, das ist ganz klar, weil alle davon überzeugt sind. Und jemand anders hat doch gar nicht, da kann der Berater erzählen, was er will. Also der wird den auch nicht woanders hinkriegen, weil dieses Gesamtkonstrukt oder eine Ausgangssituation, was die fußballische Qualität am Ende betrifft, die reicht nicht aus.
Ich wollte nur ausgewogen, balanciert versuchen, das Thema zu
betrachten. Ja, bin ich komplett bei dir.
Okay. Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema von hinter den Kulissen, was wahrscheinlich auch Fans so gar nicht richtig mitbekommen haben, oder?
Ich glaube schon, dass es medial sehr präsent war, weil dieser Prozess, ob er bleibt oder nicht, zog sich, glaube ich.
Ja, der zog sich ewig hin.
Zieht sich auch nicht an. Wie gesagt, den machst du halt vorher fest.
Ja, das machst du, erklärst du vorher.
Ich glaube, es war, die Entscheidung kam kurz vorm letzten.
Waren andere Probleme größer zu dem Zeitpunkt? Auch nicht, ne? Also, man muss ja, also so ein Job hört sich fürchterlich an. Du hast ja, wie viele Mannschaften hast du verantwortet im NLZ? Ja. In allen Jahrgängen?
Na, von der U12 bis jetzt zur U23, also sind schon 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Plus, was du vorhin auch angedeutet hast, auch persönlich, also manchmal hat man ja soziale Verantwortung, plus Schulprobleme, in denen du dich, dann machen ja junge Sportler, sind ja meistens auch nicht einfach zu handeln privat.
Wir sind sicherlich in den 10 Jahren super gewachsen und wir haben an Hauptamtlichkeit gewonnen. Wir haben, wenn ich jetzt auch die Psychologen sehe oder den Athletikbereich oder wir haben uns ja stetig verbessert. Und trotzdem bist du doch nicht so oft, du hast kein Scouting-System, ne? Da hast du zwei Minijobber und dann Christopher Hanke oder meine Wenigkeit, ich war im Winter auch U13-Turnier geguckt in meiner Region, um einfach damit abzuwägen. Oder wenn du die Möglichkeit hast, ne, diese Dinge dann eben auch zu begleiten, weil wenn wir nicht also ich sage immer, für uns sind die Spieler keine Nummern. Also wie bei den großen Vereinen. Wir müssen die behüten und sagen, okay, wenn wir so einen Spieler kriegen, wir können auch nicht von anderen LZs Spieler auch holen, weil da gibt's so eine Vereinbarung unter den LZs, da kostet der Spieler richtig Geld. Im Amateurbereich musst du jetzt auch mittlerweile viel, viel Geld bezahlen, aber es ist überschaubar. So. Und deswegen gehst du eben in Sachsen-Anhalt, du hast zwar gesagt, wir gehen auch nach Pommern oder Berlin, sicherlich punktuell, aber im unteren Bereich, U12, U13, U14, solltest du schon gucken, das ist schon bestreben, dass wir die Jungs hier aus Sachsen-Anhalt herbekommen. Und trotzdem wird das auch immer schwieriger. So. Und du hast eben viele Dinge auch zu machen, als wir jetzt im NLZ. Also das ist nicht bloß eine Funktion, das sind doppelt oder dreifach Funktionen, um einfach diese Dinge dann auch zu bewerkstelligen, dass wir eben auch immer wieder vielleicht schneller sind als andere Mannschaften, fleißiger sind und am Ende die Mannschaften so bestücken, dass wir eben wie jetzt die letzte U15 eben am Ende in der Regionalliga Platz 2 machen dieses Jahr. Und das ist ja dann auch Verdienst von den Leuten, die drumherum sind, die fleißig sind, die scouten und trotzdem musst du ja die Eltern dann überzeugen, aus Neubrandenburg oder irgendwo herzukommen, ja, und ein gutes Gefühl zu geben, ja, Internats, dass sie im Internat wohnen etc. und diesen Prozess dann weiter zu begleiten. Ich sage immer dazu, Kindererziehung im Großen. Also wir haben ja, ich habe ja auch zwei große Jungs, war zeitig Vater, aber du hast ja dann viele Sachen, ne? Dann hat der wieder einen Furz oder die Eltern haben das wieder. Und das eben immer ordentlich zu kommunizieren, die Zeit zu nehmen, das ist das Spannende eben dann auch an der Aufgabe.
Du hast wahrscheinlich viel telefoniert in der Zeit, oder? Und gesprochen mit Menschen. Das ist ja fast der Hauptjob, oder?
Ja, du hast viele Feedbackgespräche regelmäßig. Du begleitest die Mannschaften mit Heiko Nowak zum Beispiel am Wochenende, egal, auswärts zu Hause, bist präsent, hast da eben auch Zeit, mal ein Gespräch zu führen, wenn da irgendwie Sorgen und Nöte sind. Und das finde ich, so sollten wir einfach auch arbeiten in Magdeburg und dass die Eltern wirklich das Gefühl haben, die geben ihr Fleisch und Blut in richtige Hände. Und trotzdem machen wir auch nicht alles richtig. Passieren Fehler und gibt es dann eben Komplikationen, wo dann eben diese Dinge ausbauen muss.
Wie läuft sowas aktuell ab, wenn ihr jetzt sagt, ihr euch einen Spieler aus Weißenfels, Braunschweig oder oben Salzwedel, fällt euch auf, ist ein Spieler, der Potenzial hat, den er anspricht. Jetzt kommt das ja wahrscheinlich bei dem Verein nicht so cool an, wenn ihr da Spieler abwerbt. Oder ist es tatsächlich so, dass sie sagen, wie zu meiner Zeit, das ist ein Privileg, wenn wir Spieler aus dem Nachwuchs zum FCM geben können?
Na, Fakt ist einfach, dass wir eben immer auch offiziell dann an die Verantwortlichen der jeweiligen Vereine auch rangehen. Das finde ich immer wichtig, dass wir transparent sind und dass wir dann auch noch sagen, okay, hier kommt eine Einladung von uns, guck mal drüber, kann das sein oder ist das möglich zu den und den Zeitpunkten, dass die Jungs mal zu uns kommen. Und wir versuchen, die immer mitzunehmen. Also das ist schon wichtig und nicht, dass wir einfach über die Eltern dann gehen. Das ist das kompliziert und das ist wichtig, dass wir so transparent auch in dem Umfeld hier in Sachsen-Anhalt auch arbeiten und eben auch über unsere Grenzen hinaus. Weil ich finde das einfach das Wichtigste, dass man sauber und offen und klar und ehrlich eben auch kommuniziert.
Schlummert irgendwo ein neuer Richie gerade in den Untiefen des NLZs?
Ja gut, klar sagst du jetzt, die 09er Jahrgang U15 oder der 08er Jahrgang, da ist jetzt, Tag Möbius ist jetzt zur Auswahl wieder unterwegs, Torhüter. Den haben wir vor 2 Jahren aus Frankfurt-Oder geholt. Na, der ist jetzt nächste Woche vom 10. bis 13. bei Marc Meister dabei und der wird auch ein Spiel kriegen. Also das freut mich dann so. Oder Matti Klause, ein großer Stürmer, so, der war jetzt lange verletzt, der hat sich wieder reingekämpft. Aber am Ende, weißt du doch, irgendwann trennt sich die Spreu von uns. Die haben alle Talent. Aber dann diese Bereitschaft zu haben, diesen erstmal Schule auch ordentlich zu machen, in der Persönlichkeit zu reifen, fleißig zu sein, immer zu sagen, okay, ich lebe diesen Traum und da musst du halt fleißig sein, da musst du mehr machen und was dazu gehört. Und das ist eben, wer kann das dann? Da fallen dann viele runter, weil sie eben auch. Ich sage, in der heutigen Zeit musst du eben auch Widerstände brechen. Ne? Immer wieder diesen inneren Schweinehund überwinden und zu sagen, okay, und nicht irgendwie, dass irgendwie die Eltern wieder was abnehmen oder mit 18 steht ein Mercedes vor der Tür, gibt's ja bei uns auch.
Was?
Naja, da kriegt der Spieler eben dann ein tolles Auto und verstehst du? Naja, am Ende. Ja, es ist eine andere Zeit geworden. Und das meine ich ja. Also,
die Verantwortung liegt dann bei den Eltern wahrscheinlich auch.
Ja, ja.
Haben die überhaupt eine Chance oder lassen sie sich auch einlullen von Beratern, die dann sowas... Wer bezahlt, also oder andersrum, wer bezahlt denn den Mercedes, der ja, da steht? Sind das die Eltern?
Ja, die
oder?
Eltern. Und das meine ich ja. Also bei uns gibt es ja auch Verträge, um einfach, dann auch, was ich vorhin gesagt habe, die Vereinbarung im Nachwuchsleistungszentrum, dass wir dann eben auch die Möglichkeit haben, wenn auch doch ein Spieler uns verlassen sollte, zu großen Vereinen, dass man dann Geld regeneriert. Aber wir haben nur bestimmte Verträge und wir haben keine fünfstelligen Summen. Ja? Wenn ich jetzt hier gehört habe, was Bayer Leverkusen U17-Mannschaft kostet, das ist ja Wahnsinn.
Was haben die für einen Etat?
Und ich hab gehört von 3 Millionen. Also eine U17-Mannschaft mit Staff und alles.
U17?
Ja.
Das heißt, die sind 16, 15, 15 16 ja. Knapp.
Oh, das ist unser oberes Regionalliga-Niveau im Hamburg-Bereich, oder? Fast vom Etat?
Also ich weiß nicht, ob so eine obere Regionalliga-Mannschaft so viel Geld hat.
Ja, das lässt sich schwer nachvollziehen, so, Danny.
Und
das alte Ding.
Ich habe neulich auch irgendwie ein Regionalliges mit 1,8 Millionen Etat. Da sind wir mit 3 Millionen gar nicht weit weg.
Ihr habt jetzt beide innerhalb von wenigen Sekunden formuliert, ich habe gehört. Ist es nicht seltsam,
aber dass
diese Macho-Fußball-Sportart, ja. Dass es manchmal den Eindruck hat, dass da wirklich so kleine Spätzle die ganze Zeit nur am Plappern sind? So, ich habe gehört. Hast du das schon gehört? Allein die Geschichte um Carsten, ob er jetzt nur, was da hin und her erzählt wurde ja, über Wochen.
Lustig. Bevor ihr dem habt, glaube ich, man muss bekannt haben, letzte Woche Dienstag.
Ja, irgendwann, ja.
Haben wir noch am Samstag 99% die Info bekommen.
Der unterschreibt nicht.
Von einer ganz wichtigen Person.
Auf keinen Fall.
Ist durch, weiß er aus erster Hand. Ja. Den kriege ich und ich natürlich.
An der nächsten Ecke kommt der Nächste.
Der kommt nicht, Bonsfeld. Ich habe jetzt den Kosten
überhaupt nicht. Ich wusste, dass er kommt.
Und du dann so, ich habe gehört das.
Und dann ist halt schade, weil Kosten war mal in meinen ersten beiden Männern, mein Trainer bei TuS Neustadt. Deswegen fand ich das ganz cool, dass er zurückkommt. Und ganz guten gemeinsamen Freund. Und dann kriege ich natürlich hier von allen, den ich das nicht habe, den Screenshot. Kostet mir nur sonst mal recht. von der Tachi laufen. Nee, das ist so im Fußball, dieser
ich hab gehört,
Talk außerhalb. Aber worauf du hinaus solltest, ist ja tatsächlich so, dass gerade so bei RB Leipzig in U17 und 19, da sind schon hohe vierstellige Summen im Monat im Einsatz, ja.
Verlieren wir da viele Leute hin? Verlieren wir da viele Leute in die Richtung? Leipzig, weil die sind, ist ja nah.
Ja, zu Anfang hatten wir schon den einen oder anderen, aber Wolfsburg ist so ein Thema. Und mittlerweile kriegst du eben aufgrund der Problematik, weil, dass du eben auch Verträge eben geben kannst, ist das schon schwierig, auch für große Vereine dann, ne, die Jungs wegzuholen. So, und wichtig ist, dass wir eben zusehen, dass wir gut ausbilden, ne, dass wir gute Trainer nach wie vor hier in Magdeburg haben, vor allem im unteren Bereich. Ja, und da musst du halt gucken, dass du eben Mittelwege findest, das eben auch zu bewerkstelligen.
Was für Potenziale siehst du denn beim FSA, also bei uns als Verband? Was könnte der FSA eigentlich noch leisten, um vielleicht einen gewinnbringenden Druck von unten, also wirklich aus der Amateurebene zu bringen? Gibt es da was, was besser laufen könnte?
Ja, sind ja viele Jungs jetzt auch rübergegangen von uns. Ja? Also Florian Hösel ist ja rübergegangen, Julius Riemann.
Achso, du meinst, wir... Hört auf, die guten Leute abzuwerben.
Ich denke schon.
Ich überlege gerade, ob das eine richtig clevere Frage war.
Nein, was? Definitiv.
Wir sind ja transparente Podcast und ich bin dir dankbar, Hossi, für diese Antwort.
Aber, ich würde das gerne mal wieder beantworten. Ja. Ich glaube schon, dass der.
Ich finde das die Sicht von Hossi immer, wenn du so kommst.
Zum einen macht das der FCM in meinen Augen gerade sehr, sehr gut, dass sie, wie du sagst, alte U19-Spieler mit einbaut, junge Leute, die auch aus dem Amateurfußball kommen. Ich denke jetzt an Tim Kolzenburg, der auch Jahre im Amateurfußball gekickt hat, ist jetzt einer der Co-Trainer in der U17. Ja. Und ich glaube, und das wäre jetzt eine Frage von mir, was man ja tatsächlich merkt, wir legen ja im Verband jetzt nach wie vor also noch mehr Fokus auf die Trainerausbildung. Das ist bei uns im Podcast auch ein wichtiger Punkt und auch all was draußen noch wirklich sehr, sehr gefragt ist. Angefangen vom Kinderzertifikat bis dann auch mal auf Landesebene, das höchste die B-Lizenz. Merkt ihr das tatsächlich, dass bei den Trainern im Nachwuchs in den kleinen Vereinen in Sachsen-Anhalt etwas passiert, dass die Spieler besser ausgebildet sind als vielleicht vor 10 Jahren?
Ja, das ist ja so ein bisschen unser Problem gerade da unten, U12, U13, U14, ne? Dass wir eben, ja, da eben immer zu U15 gerade auch ein bisschen nachlegen mussten. Ne? Da haben wir schon ein großes Thema und das soll ja jetzt auch verändert werden. Das war ja auch ein wichtiger Bestandteil jetzt der Aufgabe für die neue Saison, dass wir da eben auch Trainer, Fakt ist doch einfach, du musst erstmal Trainer auch finden, einen Job machen und dann eben auf Minijob-Basis eben auch diese Aufgaben betreiben. Weil eigentlich brauchst du da unten, U12, U13, brauchst du eigentlich so in meinem Alter welche, die Hauptamt, die angestellt sind, die eine gewisse Erfahrung haben und die Jungs dann eben auch begleiten und ausbilden. Aber das macht man halt nicht so. Und wir haben dort auch viele Minijobber, da musst du zufrieden sein, dass sie auch da sind. Und trotzdem siehst du ja auch, wenn du dreimal eben auch trainierst im 12, 13 Bereich und am Wochenende, dann sollst du noch Leistungsvergleiche machen, etc. Das ist dann schon nie ganz so einfach. So, und da müssen wir uns anders halt aufstellen. Und was du gerade gesagt hast, ist trotzdem immer schwierig, auch Trainer zu finden, die eine gewisse Qualität haben. Ja, sowas wie Kolz jetzt, da ist der lernt halt und da sind wir auch zufrieden. Und der muss
ohne Lizenz.
Genau, der kommt ohne, hat jetzt die erste Lizenz gemacht.
Ja.
Da haben wir ihn auch dabei unterstützt. Und den musst du irgendwo einen Weg aufzeigen. Eben, er macht das ja so mit seiner Ausbildung als Lehrer. Und da so ein Konstrukt zu finden, weil am Ende bist du ja nicht der Verein, der 20 oder 30 oder 40 Hauptamtliche eben dann auch anstellen kann. Und das ist immer der Spagat. Und deswegen brauchst du ein gutes Klima drinnen, ein gutes Miteinander, einen guten Austausch. Du brauchst eine gute Streitkultur, dass du diesen Laden immer zusammenhältst und eine Kontinuität oder Nachhaltigkeit hinbekommst, dass du nicht immer alles wechseln musst, wie es jetzt passiert. In dem Moment mit meinem Ausscheiden hast du doch schon, wird sicherlich schon was passieren, was die Trainer betrifft.
Ja. Ja. Jetzt kommt ja eine neue Person mit Carsten Müller, ab wann eigentlich? Ab 1.8. oder
1.7. 1.7. denke ich.
1.7. Ja. Ab 1.7. und jetzt gibt's ja zwei Varianten. Also
ich habe gehört, dass...
Nein. Also nicht, gibt's ja jetzt zwei Varianten. Also entweder er beschäftigt sich jetzt schon mit Veränderungen Mit einer neuen Person kommen ja auch Veränderungen an der Stelle. Wie sind denn da die Planungen? Bleiben die Trainer der U19, U17, U15 so bestehen oder wird da erstmal auch ein kompletter Cut gemacht?
Ja, Daniel Wölfer hat laufenden Vertrag, U15, der Florian Schröder hat ja auch, macht ja sein Referendariat noch und hat ja auch ordentlich gearbeitet, siehst ja an den Ergebnissen. Ein junger Kerl, der auch aus Sachsen-Anhalt kommt, das war damals für uns auch wichtig, so eine Personal zu bekommen, der war ja bei AB. So, und sicherlich wird es jetzt in der U16, vielleicht auch in der U17 eine Veränderung geben. Also ich kann nur sagen, ich habe 2 oder 3 Mal lange mit Carsten auch telefoniert. Wir haben uns ausgetauscht. Ich denke mal, er weiß über viele Dinge Bescheid auch. Und ich denke mal, so sollte das auch sein. Und ich denke mal, er wird seine Vorstellung dann auch eingebracht haben und dann auch Dinge tun, die wo er dann eben auch den einen oder anderen mitbringt, seines Vertrauens, ist ja normal. Und so wird es auch sein.
Wie realistisch ist in den nächsten Jahren wieder der Aufstieg? Ich glaube, letztes Jahr gab es ja 2 oder 3 Abstiege. 2 Abstiege, glaube ich, in dem Bereich aus der Bundesliga.
Ja, das wird ja jetzt durch die neue NLZ-Liga ist das ja...
Ach stimmt, das kommt dieses Jahr, okay. Das heißt, wir haben gar keinen Meister, quasi
können. Genau, du steigst ja jetzt, du bist jetzt... Du hast ja durch die neue NLZ-Liga, ist ja die U17, U19 dann eben auch mit dabei. U16 war wichtig, aus der Verbandsliga wieder aufzusteigen. Das haben sie souverän gemacht. Und trotzdem haben wir es da eben auch nicht permanent geschafft, auch Leistungsvergleiche zu machen, weil diese Verbandsliga ist natürlich fürchterlich, was die Jungs spielen mussten. Aber dann sind praktisch U15, U16 Regionalliga, U17, U19 in der neuen NLZ-Liga. Und dann denke ich schon, dass du eben auch aufgrund dieser guten Spiele, die du dann auch hast, andere Qualität in den Spielen, dass die Jungs eben mit dem guten Training oder mit unserem Umfeld, mit der Infrastruktur, die jetzt auch weiter verbessert wird, da denke ich schon auch gut ausbilden kannst.
Müssen wir dich kurz schützen. Die Liga ist jetzt nicht fürchterlich an sich, sondern nur unter dem Gesichtspunkt, dass die Jungs
nicht jetzt über Entwicklung, verstehen.
Weil ich habe gerade, weil ich komme, bin hier der Kreisliga-Anwalt, halt nicht, dass die anderen Mannschaften, die in der Liga damit dabei sind und mit Pride, Passion und jeder Menge Energie spielen, dass die sich nicht gewertschätzt fühlen, aber für das Ziel in Profifußball irgendwie weiterzukommen.
Aber wenn du das gerade gesagt hast, Danny, klar sind wir vorher abgestiegen, aber wenn du siehst, was wir für einen Punkteschnitt geholt haben, 1,4, zum Beispiel 17. Da steigst du nie und nimmer ab. Und
zu viele Absteiger.
Ne, waren auch 6 Absteiger oder 5 Absteiger. Und wir hatten das Thema ja vorhin mit diesen Jahrgängen 06, 07. Wir haben eigentlich, da war ja 06er Jahrgang war damals genau die U17. Und wir haben schon die 07er mit rangeführt. Also da war mehr 07er in dieser Mannschaft und haben dort performt in der Bundesliga als älterer Jahrgang. Und das haben wir einfach gemacht, weil wir eben diese Problematik kannten. Und trotzdem steigst du mit diesem Punktschnitt normal nie ab. Mhm. Und klar, es war eben so, aufgrund der Corona-Sache, dass eben nochmal so ein Cut gemacht werden musste. Wir konnten jetzt eben auch an Inhalten eben machen, arbeiten. Unsere Spielidee so auch runtergebrochen, wie die Profis das machen. Also ich denke schon, dass man das klar erkennt. Und jetzt musst du halt gucken, dass du diese 07er und 06er Jahrgänge irgendwo noch durchkriegst, weil ich glaube schon, was jetzt 08er oder 09er kommt, was ich gesagt habe, auch mit Auswahl und mit dieser individuellen Qualität, glaube ich schon, dass wir da vernünftige Kader zusammengestellt haben, die auch Perspektive haben, wenn sie eben gierig sind, wenn sie Widerstände brechen, wenn sie nicht irgendwo einen anderen Weg gehen, da auch durchkommen könnten. Mit allen Für und Wider.
Mhm. Es liegt dann in der Verantwortung der Trainer, das so weiterzugeben. Carsten wird da seine Arbeit machen müssen. Und die Eltern auch. Das sind schon viele Einflüsse für so einen kleinen, heranwachsenden Menschenkopf, ja, was da so alles auf den einströmt. Und dann kommt noch wann kommen denn die Berater da? Also ich habe da neulich so eine Sendung vom Meckerkopf der Nation gesehen über Fußballberater, was da auch im Amateurbereich auch schon teilweise an Geld generiert wird und was die da für Sachen faseln und was die Typen halt verdienen. Das ist halt doch total verrückt. Wann gehen die ran an die Jungs, die Berater?
Ja, wenn du, die sind schon bei Zeiten da.
Bei Zeiten heißt
U14, wenn U14 Spieler sind, U15 Spiele, dann sind die da, die Scouts sind da und dann wird geguckt und Berater sind da. Und dann, ich hatte jetzt am Montag ein Gespräch mit einer Mutti vom U15 Spieler, ne, da hatten wir das Thema auch nochmal besprochen, der einen Vertrag unterschrieben hat jetzt bei uns für die nächsten 2 Jahre. Und ja. Aber Weil du sagst, die verdienen Geld. Also bei uns verdient kein Berater Geld. Also wenn, der kann sich gerne an den Tisch setzen, aber wenn da irgendwas passiert, Beraterprovision machen wir nicht. Also der kann nur beraten.
Das müssen dann die Eltern bezahlen oder was? Ist das für die eine Investition in die Zukunft? Ja. Dann okay.
Genau.
Und beim Herrenfußball so, da kriegen die in der Regel, glaube ich, immer ein Monatsgehalt. Entweder vom Spieler oder meistens vom Verein, so kenne ich das. Also gerade so, was so Regionalliga, damals Dritte Liga, Oberliga angeht, da ist es schon so.
Undurchsichtig. Ja. Undurchsichtig. Der hat das gesagt, der hat das gesagt. Guck mal, da wurde mir das gesagt. Und dann musst du als Eltern oder als Kind selber, also als Spieler, und sollst du eigentlich Fußball spielen, ist schon krass. Irgendwie da musst du schon eine gewisse Resilienz, glaube ich, mitbringen, ja. Wollen wir hier mal einen Cut machen und mal eine Frage will ich dir schon immer stellen, Hossi. Bereust du, dass du, nachdem du den FCM gerettet hast, weitergemacht hast?
Nee, war eine gute Erfahrung. Schwierige Erfahrung. Aber wir wussten ja um die Problematik dort. Also ich wusste um die Problematik dieser Mannschaft. Wir hatten es im Vorfeld auch besprochen mit Mario Kalnick, was so vielleicht zu tun und zu lassen ist. Ja.
Während wir gerade so reden, merke ich gerade, wie sich das anfühlt, dass es im letzten Jahrtausend gewesen ist. Es ist eine Zeit in einem Land vor unserer Zeit. Also weil ich weiß noch, wie ich am Fernsehen gehangen habe und was?
Was, fünf Jahren, vor vier Jahren?
Vor vier Jahren war es, glaube ich.
2020, 21.
Ja, genau. Es ist eigentlich gar nicht so lange her, aber fühlt sich halt so an, ja. Weil was da, also ich kann ja, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, ich keine Ahnung von Fußball habe, kann es immer noch so medial betrachten irgendwie und auch aus dem menschlichen Punkt heraus, was da mit dir auch gemacht wurde, was da teilweise geschrieben wurde, wie da erst gefeiert wurde, wie innerhalb von gefühlt zwei Stunden sich da irgendwie der Wind gedreht hat und die Leute dann halt ganz anderen Mist geschrieben haben, was Fans da teilweise auch in der Lage waren über einen Menschen, den sie vor einem Monat noch gefeiert hatten, wie nichts Gutes, irgendwie Abschätziges zu schreiben oder so, das fand ich unfassbar. Das war eine krasse Zeit. Hast du aber, du sagst, du nimmst es als gute Erfahrung, weil es dich stärker gemacht hat?
Ja, das war schon. Du weißt ja, ich hatte ja dann auch gute Menschen an meiner Seite, die mit denen ich auch mal reden konnte. Das war für mich immer wichtig. Und in dem Geschäft, da geht's eben nur um Für und Wider, also Erfolg. Ne? Und die Menschen lieben diesen ersten FC Magdeburg. Ne? Du siehst, was hier abgeht. Und nicht schlimmer wäre ja gewesen, wenn das in die andere Richtung gegangen wäre. Und damit musst du dann eben auch dich auseinandersetzen. Das musst du wissen dann eben, wenn du so einen Job machst. Ja. Und ich hatte schon auch meine Themen für mich, das zu verstehen damals. Mittlerweile ist das okay, weil du das verarbeitet hast. Ich musste eben, keine Ahnung, musste Bäcker werden oder musste...
Das ist halt das Geschäft, ja.
Ja, so. Und du siehst ja jetzt auch, in der die vergangenen Wochen waren ja auch für die Profis, die dort arbeiten, auch nicht ganz so einfach. Und haben wir da vielleicht sind Dinge da nicht so optimal gelaufen, aber am Ende haben wir das dritte Mal die Klasse gehalten, ne? Und das ist doch wichtig für die gesamte Situation. Und ich denke mal, das wird jetzt ordentlich aufgearbeitet. Und du hast sicherlich auch gerade da, was vorne betrifft, da auch wenig Alternativen dann am Ende gehabt.
Du sprichst jetzt über den Sturm.
Genau, also mit Schule alleine zum Beispiel. Aber am Ende hatten wir nie irgendwas zu tun mit ganz unten. Ne? Wir waren gegenüber den anderen Mannschaften von der Spielidee, von allen Dingen klar besser. So, und jetzt musst du halt gucken, was ist da schiefgelaufen, warum bist du in diesen Strudel reingekommen? Und wichtig ist, dass dieser Verein weiter zur Bundesliga spielt, dass du andere Möglichkeiten hast, auch für den Nachwuchs andere Möglichkeiten hast. Und es, mir geht's manchmal zu schnell Daumen hoch und Daumen runter.
Ja klar.
Also gerade in Magdeburg ist das halt extrem.
Das ist krass.
Also aus der Fansicht heraus.
Ja.
Nach den ersten drei Spielen und dem Sieg irgendwie gegen Hertha mit dem 6-4 wurde schon über das Stadion gesprochen.
Ja, also wir haben fast aufgestiegen.
Da braucht's aber auch Leute, die ein bisschen einen kühlen Kopf haben, weil ich war im Stadion, da wie ihr wahrscheinlich auch, sich da nicht mitreißen zu lassen von der Stimmung, die es da so gab und so weiter, sondern einfach zu sagen, ja, geiler Event. Wir haben das Verkauftickets für die nächsten 20.000 Spiele und so weiter. Das ist in Ordnung. Aber intern, lass uns mal reden und das dann auch den Profis beizubringen.
Die Ausbrüche sind ja groß. Ja. Ich glaube, was du ansprichst, ist vor 4-5 Wochen, da stand ja medial zur Diskussion.
Ja.
Das sind halt Themen, da geht das halt relativ, das will ich gar nicht beurteilen, ob das eine Frechheit ist, aber da geht halt die Stimmungswelle extrem weit auseinander.
Zu krass, weil man vergisst so schnell so viele Dinge.
Eben.
So, und das darf eben nicht passieren. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wo kommt dieser Verein her? Also wo waren wir vor 10 Jahren? Und die anderen sind gewachsen und was hast du?
74.
Ja.
Und da kommt im Übrigen meine etwas abnehmende Antipathie halt auch her. Ich habe es wieder eingefangen, ich bin jetzt wieder so ein bisschen Sympathisant,
ja.
Aber vor diese Zeitraum, die du ansprichst, kann ich mich noch erinnern, da kam die ganze Cottbus-Fraktion rüber.
Ja.
Ulrich war Trainer zu dem Zeitpunkt und da habe ich mit Heinsleben den FCM geschlagen, Landespokal, Halbfinale. Mhm. FCM in der Saison, glaube ich, letzter gewesen in der Regionalliga, wäre rein theoretisch abgestiegen, zu Hause 6-0 gegen Chemnitz verloren, aber durch die Reform in den Ligen sind sie drin geblieben.
Richtig.
Und man hat sich hier in dieser Stadt trotzdem und vor allem diese Spieler und dieses Umfeld präsentiert als, so wie es jetzt auf dem neuen Bus steht, die größten der Welt.
Ja.
Da hat man gemerkt, okay, stimmt irgendwas nicht. So. Mhm. Keine Spieler mit Identität da. Ich glaube, vorne John Wright, der aus Amerika irgendwie kam. Dann 7-8 aus Cottbus. Dann kam ein paar von Hessen-Kassel, glaube ich. Ja. Und das hat halt gar nicht gepasst. Und trotzdem hat man sich ja aufgeführt wie die Besten der Welt. Das ging jetzt wieder in den Griff. Also bei mir jetzt persönlich sage ich, okay, das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Dieses Stadion macht Spaß, wenn das voll ist. Aber so, das ist halt, da kam die halt her. Das wäre Oberliga, das wäre der Bankrott gewesen, wenn die bestiegen wären.
Mhm. Ja, was ich noch, du bist ja, du ich sage jetzt, bist du ja an den Fleischtöpfen mit dran. Also du durch die Fernsehgelder hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Aber das hast du jetzt das dritte Jahr erst. Also du kannst nicht dich vergleichen mit Düsseldorf oder keine Ahnung, wer jetzt auf Kiel oder das sind alles gewachsene Vereine, die über einen gewissen Zeitraum diese Möglichkeiten haben. Und wenn wir eben, das war jetzt wichtig, dass wir das geschafft haben. Und wenn du jetzt die nächsten 3-4 Jahre wieder, ja, dann bist du ein stabiler Zweitligist. Und darum geht's ja. So, und dann wirst du, denke ich mal, auch den nächsten Step machen. Sicherlich. Ja, aber jetzt passiert so viel in der Infrastruktur, was wichtig ist, Bedingungen schaffen für die Profis, für das NLZ auch. Und dann bin ich mal gespannt.
Ich bin komplett bei dir. Wenn man die nächsten 2-4 Jahre sich da konsolidiert und festigt, dann gibt's ja genug Beispiele, die dann als Überraschungsteam hochgegangen sind. Ja,
ich
glaube, Darmstadt war, Braunschweig, guckt die Union an, wo die jetzt stehen. Und das klingt jetzt vielleicht sehr hochgegriffen als Vergleich, aber die kamen aus genauso gleichen Verhältnissen, ja. Oder jedes Jahr hast du eine Mannschaft bei, da freust du dich nicht drauf, dass du freitags, keine Ahnung, Darmstadt gegen Kiel dann siehst, ja. Mhm. Oder du hast halt immer wieder eine Mannschaft bei, ja. Kiel vor 4-5 Jahren auch in der gleichen Situation gewesen, irgendwie Mittelfeldmannschaft, mal nach oben, nach unten ausgesprungen, jetzt sind sie aufgeschieden.
Theoretisch hast du das ja eigentlich alles mal mitgemacht mit Cottbus. Die kam ja auch eigentlich.
Na, das war so eine unsere Mannschaft Cottbus vergleiche ich mit der Mannschaft unter Jan Zockel, die dann aufgestiegen sind. Ja. Ein eingeschworener Haufen, keiner hat viel erreicht gehabt. So war ja auch bei dieser Mannschaft, ne, die dann in die dritte Liga aufgestiegen und sowas bei uns. Und wir wussten ganz genau, ja, wir haben zusammen gesoffen, wir haben den anderen zusammen abgeholt, wenn der Sonntag beim Auslaufen nicht da war oder bei Ede seiner Aussprache oder Auswertung. Aber das war eben, da gab es nicht irgendwie rechts und links. Also
wegen Sauferei ist
Training
bei Ede Geier verpassen, klingt nach Todesgefahr.
Also, so, also das war wirklich, also wenn ich an Melle denke oder an Svenny Benken oder Detlef Irgang und so, das war schon, wir waren schon wirklich ein cooler Haufen. Und,
Ich hab mir das gestern angeguckt, die Cottbuser Truppe. Das war wirklich.
Da gibt's so geile Dokumentationen in der ARD Mediathek noch. Also müsst ihr mal gucken, den Kollegen vom RBB, Kolleginnen auch, die haben da ein paar geile Dokumentationen gemacht und so. Also ja, ist schön. Und dann hast du ja auch Bundesligaspiele mit Dynamo Dresden. Wie hat sich das angefühlt? Also ich meine,
war das ein Bundesligaspiel für dich? Ja, das war dann mal so. Das war dann irgendwie, ich wollte eigentlich nach Hause. Ich war ja in Frankfurt am Main. Hab dort gespielt und dann wollte ich eigentlich nach Hause und dann kam irgendwie, hatte ich dann damals einen Berater und dann kam das irgendwie mit Dynamo Dresden.
Ist so passiert.
Ich war ja kein Profi, ich war Vertragsamateur und war ja, Ralf Minge war ja Co-Trainer, Sigi Held Trainer, war überragender Mensch, so was ich festgestellt hatte, so mein Gefühl, und dann durfte ich da mitspielen. Ja, war cool.
Und in der Bundesliga warst du Co-Trainer, richtig?
Mit Pet, ja. Also Cottbus meinst du?
Cottbus.
Ja, ja. Ja, und dann bin ich halt zurück, war ich, und dann sind wir sind ja mit einem Tor damals nicht abgestiegen, 2003, wo wir das übernommen hatten mit von Ete Geier. Sind wir ja drin geblieben.
Band ist Patrick Sander, ich habe die ganze Zeit überlegt.
Da waren wir in Karlsruhe, haben 2-0 geführt und verlieren 3-2 in der Nachspielzeit. Und das andere Spiel war Eintracht Trier gegen Saarbrücken. Und das war noch nicht fertig. Und berittene Polizei hat uns abgeriegelt dort auf dem Platz und wir waren, und dann kam das Ergebnis, da sag ich, Pet, wir sind mit dem Tor nicht drin, sind mit drin geblieben. Und dann war so der Weg, die Mannschaft zusammengehalten, punktuell verstärkt, und dann sind wir das Jahr drauf im letzten Spiel zu Hause gegen 1860 in die Bundesliga aufgestiegen. Das war schon eine geile Nummer.
Ich habe mir die Aufstellung angeguckt, das war so meine Zeit, wo du dann irgendwie immer Fußball geguckt hast zu der Zeit, ja. Wenn Cottbus gegen Bayern München gespielt hat, das war dann irgendwie schon irgendwie so.
War das die Zeit, ja? wo die Medien dann auch immer so geschrieben haben, kein einziger Deutscher in der Mannschaft und so ein Quatsch?
Das war schon mal die Möglichkeit, gab's schon mal.
Da gab's da so blöde Überschriften irgendwie, was, ja.
Und 11 Ausländer.
Wie sollte man es auch machen? Ja. Aber auch in Cottbus, ja. Ja. Cottbus natürlich auch eine geile Gegend. Was ist denn damit? Sind wir bei einer schönen Danny ist immer ein geiler Typ, der sagt, das ist ein schöner Übergang. Eine schöne Überleitung. Was machst du jetzt eigentlich? Also ich weiß, dass wir heute aufzeichnen, weil du morgen Termine in Cottbus hast. Warum? Was machst du denn da so? Darfst du das sagen?
In Cottbus?
Ja, hast du nicht gesagt, dass du morgen nach Cottbus musst?
Muss zum Arzt, ja.
Ach so.
Das wird
Möglichkeiten.
Was machst du jetzt eigentlich?
Na, ich mache erstmal nichts.
Ach echt, ja?
Ja, ich denke mal, es gab jetzt ein paar lose Anfragen. Ich habe überlegt, da irgendwas anzupacken. Aber ich glaube, ich sollte jetzt mal an mich denken. Ein bisschen mal Dinge auch Revue passieren lassen. Ich glaube, gesundheitlich waren jetzt auch ein paar Dinge, wo ich sage, mach mal, gucke mal, versuch mal runterzufahren und mal gucken, ob mir das gelingt. Weil ich war schon jetzt drauf und dran, irgendwie Dinge zu machen. Aber ja, ich habe ja meine Eltern noch, mein Vater, die sind jetzt auch 83 und 78. Meine Kinder leben in der Stadt, mein Bruder ist da. Also ich glaube schon, dass du erstmal genug Themen hast, hast ja auch ein Grundstück.
Hier in Magdeburg meinst du mit Stadt, ja?
Nee, Cottbus.
Ja, Hoyerswerda ist das ja.
Also, jetzt, okay.
So, und dann muss man mal gucken, also...
Wir könnten fürs Wochenende noch Experten gebrauchen und vielleicht eine Trainer. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust mit Schönebeck am Aufstieg.
Alter, glaubst du, dass ich mich mit so unwichtigen Dingen beschäftige?
Aber es ist...
Es geht um das Thema an sich, um das Ziel, hat er mehrfach gesagt.
Ja, es ist nicht das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt noch mal weit weggehe. Also das ist so meine Gedanken.
Weg von Hoyerswerda.
Das ist ja weit. Das waren 10 Jahre. Ja, jeden Sonntag oder so bin ich losgefahren, am Wochenende zurück. Ja, dann bin ich von Hamburg gekommen, als 19 Trainer, bin ich dann nach Hause gefahren und Montag warst du wieder hier vor Ort. Das war schon eine lange Zeit und auch eine, ja, kräfteraubende Zeit, muss man schon sagen, wie als ob du auf Montage fährst.
Ne? Aber ich kann mir vorstellen, welche lose Anfrage du hattest. Aus Krischow vielleicht?
Nee.
Also Krischow Oberligist in der Nähe von Cottbus, die haben den Trainer rausgeschmissen.
Ja, ja. Einfach jetzt mal Dinge auch aufarbeiten. Ja.
Ja, auch mal gucken so. Heißt ja, das beste Beispiel ist ja einfach, man soll sich ja mal an den Besten und Größten orientieren. Wie der Klopp das macht, finde ich halt sensationell. Also dem siehst du auch an, glaube ich, dass der wirklich leer ausgelutscht ist wie so ein Luftballon.
Das ist ja Wahnsinn, was der auch geleistet hat und seine emotionale Art und so. Und
Du sagst ja auch, dass du so ein emotionaler Typ bist und so, dann muss man wahrscheinlich wirklich erstmal, wenn es finanziell möglich ist, das ist ja die Scheiße auch noch, wo man immer gucken muss, wenn man dann halt da so die Ruhe sich nehmen kann, ist das total klug eigentlich, ja.
Ja.
Also perspektivisch siehst du dich also im organisatorischen Bereich, so analog, so NLZ oder vielleicht schon wieder als Trainer? Also wenn du es ja aussuchen könntest.
Ich sollte Trainer wieder machen. Also wollten sie gerne. So, und ich habe gesagt, ich bin noch nicht bereit. Also weil ich einfach merke, dass ich, wenn ich was mache, muss ich es, also auch im Amateurbereich musst du es 100% machen. Da musst du vorne weg marschieren, da musst du die Jungs gehen ja auch arbeiten dann, die musst du mitnehmen, du musst Verständnis haben, du musst sie begleiten. Also brauchst du nicht einen halben Thomas was machen. So, und das war jetzt so eine Entscheidung für mich, weil ich gemerkt habe, du brauchst einfach noch mal ein bisschen Luft. Ich war jetzt auch ein paar Tage mal auch außer Gefecht, hatte ich eine Lungenentzündung, da war ich dann hinten raus, ist es ja wieder ordentlich gewesen, also wieder in die richtige Bahn gesundheitlich. Da war ich bei meinem großen Sohn, der hat Heimatsportler, der macht Dienstag und Donnerstags dann in Hoyerswerda da so Autotraining. Ja, dann, so eine Sachen halt, einfach wieder an dich denken, fitter werden, Gewicht machen und einfach an dich denken. So. Das ist jetzt so, was gerade jetzt für mich wichtig ist. Und das merke ich, dass ich nicht in der Verfassung bin, um dann so mit den Leuten zu arbeiten, wie es eigentlich dann auch dort sein muss. Glaube ich.
Hm. Boah, gute Sätze, viele, viele kluge, gute Sätze, finde ich gut. Die Frage war noch, machst du eigentlich auch noch so, also spielst du noch so selber, ja, alte Herren irgendwo? Ja.
Also wir haben ja so ein Legendenteam aus Cottbus, wo wir uns regelmäßig treffen.
Wer spielt denn da mit?
Detlef Irgang, Torolf Konetzke, Mike Jesse, so unsere Gang damals, die mit aufgestiegen sind. Dann hat mich vor anderthalb Jahren mal AC Döschner angesprochen. Der hat so ein Traditionsteam, Nationalmannschaft mit den alten Ernst, mit Rainer Ernst ist dabei.
Rainer Ernst? Weißt du, wer Rainer Ernst ist? Nein, nicht. BFC Dynamo,
ganz gut. Hartmut Schade und so. Und dann spielen immer ein paar Jungs schon mit da drum rum. Und da kickst du halt jetzt auch wieder zwei, drei Spiele in den Sommermonaten. Ich habe mich wieder bei der U50 angemeldet, bei NRI Cottbus. Da spielen wir Kleinfeld, auch Meisterschaft. Ja, so eine Sache halt machen.
Ja, klar,
so ein bisschen. Und ich freue mich immer, wenn ich die alten Weggefährten treffe und wir auch mal über Gott und die Welt reden können. Und das ist immer charmant und so eine Sachen halt einfach mal tun.
Rainer Ernst, einer der meistgehassten Spieler.
Aber super Mensch.
Habe ich jetzt in der Dokumentation auch wieder gesehen.
Dirk Starmann ist dabei.
Star, na ja,
klar. Holger Bahrer zum Beispiel und so. Und so die
aber Star und Ernst, die müssen sich doch gehasst haben damals irgendwie. Also so aufgebauscht, der FCM und BFC.
Aber und die dann, waren ja dann am Ende auch bei der Nationalmannschaft.
Mit
auch zusammen, waren die ja auch zusammen. Aber wenn du siehst, das sind ganz feine Menschen geblieben, also bodenständig. Ja, eine gute Zeit gehabt damals.
Ich freue mich gerade, dass du... Ist mein erster Moment, wo du keine Ahnung hast, wovon wir gerade reden, und es ist trotzdem Fußball. Ja, das ist der größte Moment bei Musste machen,
den ich hier hatte. Starmann nur aus irgendwelchen Posts, wenn er als FCM-Legende gefeiert wird. Ja. Ansonsten ist vor meiner Zeit, weit vor meiner Zeit.
Ja, ich würde sagen, dann können wir dir einfach nur Glück wünschen. Also danke, dass du auch zu uns gekommen bist. Wir hoffen, dass das auch die nötige Aufmerksamkeit erfährt, die es verdient hat irgendwie. Ein geiles, offenes Gespräch. Hast du noch irgendeine Frage an Rossi? Also vielleicht ruf mal an. Also wenn du einen guten Stürmer brauchst, also Danny.
Ja.
Was gibt's denn mit auf dem Weg? Warte, pass auf, ich sag dir jetzt die Eckdaten. Union Schönebeck hätte gegen einen abstiegsbedrohten oder relativ in der unteren Tabellenregion in der Landesliga Verein, MSV Börde, mein Heimatverein, hätte er gewinnen müssen, ja? Oder ihr hättet sogar nur unentschieden spielen müssen, oder? Ihr hättet gewinnen müssen und dann wären sie schon Meister gewesen. Da haben die dann eine 0-3-Klatsche eingefahren und müssen jetzt am letzten Spieltag gewinnen, um die Meisterschaft einzufahren. Was gibt es ihm mit?
Ja, es kommt da, dass sie einfach cool bleiben und an sich glauben und die gewisse Dinge, also ich glaube, die, wenn sie da vorne stehen, haben sie eine gewisse Qualität auch vorne. Ich weiß nicht, warum sie gegen Börde verloren haben, wahrscheinlich Restraum nicht gut verteidigt oder Umschaltmomente, keine Ahnung, dass sie da eben drauf achten und einfach...
Erdspiel nicht gesehen.
Ich muss mal meinen Laptop rausholen.
Dass einfach das zu Ende bringen, was sie einfach auch sich als Ziel gesetzt haben und cool bleiben. Also
André Hofer hat jetzt schon Angst. André Hofer hat jetzt schon Angst, dass Hossi demnächst bei Union
spielt. Am Samstag greifen rein.
Hofer, tut uns leid, dass du es so erfährst. Aber
ihr habt natürlich einen super Platz da. Ne? Also das ist natürlich...
Das ist, sag ich, der Beste, auf dem ich jemals gespielt habe.
Das ist eine geile Wiese.
Ja, geile Wiese, ja.
Na, das hast du jetzt mal gesehen?
Na, letztes Jahr, da war ja Frank Beschke oder so, da war er noch so ein bisschen und da war da haben wir ja auch...
War das doch eure letzte KT, oder?
Keine Ahnung, also... Wir hatten ja dann auch mal ein Testspiel gemacht, auf dem Kunstrasen und da habe ich den Platz gesehen, hatte mir das gezeigt. Das war
krass. Wie oft hast du einen Unterschriftstermin für einen Kooperationsvertrag mit Frank Beschke gehabt?
öfter mal.
Und hat er jemals unterschrieben?
Nein.
Wir haben so eine Geschichte mit Frank. Nicht so mit Frank. Liebe Grüße. Ich sehe ihn auch immer noch. Aber das war einer,
dieser. Wir könnten, um das gleich abzuholen, die Plätze machen in Schönebeck. KT Sport ist jetzt auch der Partner des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt.
Ja, nachdem Frank weg war, hat
der Platz ist wirklich, also ich sag, der Verein hat Potenzial für auf jeden Fall 1 bis 2 Ligen höher. Mhm. Aufgrund des Zusammenschlusses damals und die Anlage ist, die hat auch nicht Schaum da.
Naja, super.
Ja, also abschließend, das nehme ich mit. Cool bleiben.
Danny, bleib doch mal cool. Hossi sagt.
Aber ihr wollt aufsteigen, oder?
Ja. Aber dann ist Danny nicht mehr dabei.
Brauchst du 3 Punkte oder brauchst du?
Ja, 3.
3.
3. Also, wir sind beide punktgleich. Stassfurt und, Schönebeck. In Stassfurt spielen noch ein paar Jungs, die du wahrscheinlich auch noch kennst. So, U19, U17. Den ehemaligen Trainer, was du auch noch kennst, der in Stassfurt war.
Ist er noch da?
Noch nicht mehr. Nicht seitdem mehr. Läuft's. Nein, tatsächlich läuft es auch nicht seitdem.
Also das Ding ist,
der Trainer.
Sollte das klappen am Wochenende, Danny, und ich nehme an, die Musste machen Gemeinde wünscht dir ein Bestes voll ganzem Herzen, dann liegt es mal in Hossi.
Ja. Dann ist es Verbandsliga.
Verbandsliga. Okay. Das schaffe ich nicht mehr. Verbandsliga.
Ja, aber ich denke mal, wenn ich das so höre, dass du da auch irgendwie, dass es da irgendwie Ideen gibt, dieses Umfeld zu strukturieren und einfach dann den nächsten Step zu machen. Auf soliden Beinen.
Naja, hinter Kulissen kannst du nicht arbeiten, Danny. Du gehörst zum Fußballverband. Du musst weiter dem FCM Leute abwerben.
Gelingt nicht mehr.
Kleine Satire am Ende. Hossi, danke.
Vielen Super Dank.
Geil. Sehr du geil. Wolltest Gewicht machen, wir haben für dich hier noch so ein kleines Tutelein.
Ich habe gefragt, warum er das hier hingestellt hat. Ach so, okay.
Ach so, warte. Musst du machen oder was?
Musst du machen.
Okay, musst du machen.
Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.